Viele von euch kennen die Geschichte von mir, als ich in meinem ersten Bibelschuljahr war und es diese Zeit gab, in der ich finanziell komplett leer war sozusagen, in denen meine Konten geleert waren und in der ich für einen Zeitraum von etwa 4-5 Wochen komplett auf die Versorgung Gottes angewiesen war. Den Teil der Geschichte, den ihr nicht kennt, ist, wie es danach weitergegangen ist. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, als ich an einem Morgen aufgewacht bin und diese E-Mail gelesen habe von, in dem Fall war das von einer Versicherungsgesellschaft, weil das Geld ist hängen geblieben, weil es da irgendwelche bürokratischen Hürden gab zwischen, ich hatte in Deutschland gewohnt, dann habe ich in der Schweiz gewohnt und ich musste die Deutschen konnten nicht nachweisen, dass ich aus Deutschland ausgereist bin, die Schweizer wollten nicht nachweisen, dass ich eingereist bin und so weiter. Und deswegen konnte die Versicherungsgesellschaft das Geld nicht auszahlen. Und dann habe ich irgendwann an einem Morgen diese E-Mail bekommen von der Versicherungsgesellschaft: Herr Halter, Sie haben eigentlich immer noch nicht diese Nachweise erbracht, die können Sie auch nicht erbringen und eigentlich rein rechtlich gesehen dürften wir Ihnen das Geld nicht auszahlen, aber wir halten Ihre Geschichte für plausibel und vertrauen Ihnen jetzt und zahlen das Geld aus. Was für die Versicherungsgesellschaft geheißen hätte, wenn das nicht meine Geschichte nicht wahr gewesen wäre, dann hätten die das Geld verloren. Und das war eigentlich ein totaler Moment, wo Gott mir Gunst geschenkt hat. Und ich weiß noch, ich habe diese E-Mail gelesen und ich war so voll mit Freude. Ich bin einfach so übergeflossen mit Freude und Glück, weil ich Gott einfach endlich durchgekommen ist. Gott mir endlich Gunst geschenkt hat bei dieser Gesellschaft, bei den Behörden und ich endlich wieder anfangen konnte, normales Leben zu führen während meiner Bibelschulzeit. Und so bin ich dann in die Schule gegangen an dem Tag und habe natürlich erstmal jedem diese Geschichte erzählt, weil ich einfach völlig überwältigt war von der Güte Gottes und von dem, was Gott getan hat. Und wir hatten dann an dem Tag auch so ein Treffen. Die Schule ist relativ groß gewesen. Wir waren aufgeteilt in Gruppen von etwa 60 Studenten. Jeder dieser Gruppe hat einen Pastor vorgestanden. Und in dieser Gruppe hatten wir uns immer montags getroffen. Und wir haben uns dann dort getroffen. Und auch dort habe ich diese Geschichte erzählt. Und die ganze Gruppe, diese ganze Klasse hat mit mir gefeiert, hat sich mit mir gefreut. Und wir haben angefangen, nachdem ich diese Geschichte erzählt habe, haben andere Leute angefangen zu erzählen, was Gott gerade in ihrem Leben am Tun ist. Und für etwa, ich weiß es nicht, bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde waren wir nur damit beschäftigt zu erzählen, was für tolle Sachen Gott am Tun ist, wie groß Gott ist, was für wunderbare Dinge er wirkt. Wir haben angefangen, Lobpreis zu machen und Gott dafür zu danken und ihn zu feiern. Bis dann irgendwann während der Lobpreiszeit unsere Pastorin aufgestanden ist und den Eindruck geteilt hat, den sie hatte. Und der war, dass sie den Eindruck hat, dass wir jetzt, wo wir so voll mit Freude sind, wo unser Glaube so aufgefüllt, aufgebaut wurde durch diese ganzen Zeugnisse, die wir gehört haben, diese ganzen Geschichten, wie Gott gewirkt hat, dass wir uns jetzt auch Zeit nehmen sollen, für die Leute zu beten, die eben noch auf ihr Wunder am Warten sind. Für die Leute zu beten, die eben noch nicht diesen Durchbruch gehabt haben, die eben noch nicht dieses Eingreifen Gottes gehabt hatte. Und sie hat dann gesagt, dass sie hat dann einfach mal alle gebeten, die an diesem Punkt sind, an diesem Punkt der Verzweiflung sind und sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Ich brauche einfach Gottes Wirken und ich bin langsam frustriert, ich bin verzweifelt. Die hat sie gebeten, aufzustehen und in die Mitte zu kommen. Und es waren etwa 7-8 Leute in dieser Klasse, die aufgestanden sind. Unter anderem einer meiner besten Freunde in der Klasse, Steven aus Irland. Und ausgerechnet ihn fragt sie, was seine Situation ist. Sie hat niemand anderen gefragt außer ihn. Und Steven hat dann erzählt, ich muss bis Ende Woche, es war Montag bis Freitag, muss ich $2,000 zusammenkriegen. Sonst kann ich meine Schulgebühren nicht zahlen. Und dann ist die letzte Frist, die die Schule immer und immer wieder verlängert hat, ausgelaufen. Und ich werde die Schule verlassen müssen. Ich liege schon 2 Monatsmieten hinten dran und ich muss Miete zahlen am Freitag. Und ich essen kann ich mir eh schon seit Wochen nicht selber kaufen. Und er erzählt das und in diesem Moment ist diese ganze Euphorie bei mir, diese ganze Freude, dieses ganze Glücksgefühl wie auf einen Schlag weg gewesen und es wurde ersetzt mit einem schlechten Gewissen und mit Scham, weil ich wusste von dieser Situation von Steven, ich wusste, dass auch er finanziell irgendwie eng dran ist und auf einmal dachte ich nur, wie kann ich eigentlich wagen, wie eingebildet ist es von mir, mich vor die Klasse zu stellen und zu erzählen, wie toll Gott mich finanziell versorgt und was er alles macht. Und dann sind da Leute, die noch eine viel größere Not haben. Und auf einmal war dieses schlechte Gewissen da und ich dachte, wie kann ich, dann reibe ich das Steven auch noch unter die Nase, wie toll Gott zu mir ist. Und er steht kurz davor, aus dem Land geschmissen zu werden. Ich finde, es ist erstaunlich, wie manchmal, und ich finde, das ist gerade so im Leib Christi, gerade in Gemeinde ist das besonders erkennbar, wie manchmal Freud und Leid so nah beieinander liegen. Irgendwie selbe Situation, selbes Umfeld, alles gleich. Nur bei dem einen ist ein Riesenerfolg, eine Rieseneuphorie, eine Riesenfreude und bei dem anderen ein Riesenhaufen, ein Riesenberg, ein Riesenfrust. Und ich finde, gerade wenn man so in Gemeinde schaut, dann sieht man, wie Freud und Leid manchmal so nah beieinander liegen, wie manchmal Dinge, die eigentlich scheinbar weit auseinander liegen, ganz nah beieinander sind. Und sich nur mal in dem Raum hier umschaut, dann sehen wir, wie hier alte und junge Menschen erstmal zusammen sind, wie reiche und arme Menschen zusammen in einem Raum sind, wie Kranke und Gesunde, wie Leute hier sind, die gerade völlig im Hoch sind, aber auch andere, die völlig im Tief gerade sind. Alles in einem Raum, alles nah beieinander. Wir haben letzte Woche, hier in Lüneburg, unseren Open-Air-Taufgottesdienst gefeiert. Wir haben gefeiert, wie 5 Leute sich haben taufen lassen, wie 5 Leute sich haben öffentlich dazu bekannt, dass sie Jesus nachfolgen. Sie haben öffentlich dieses Bekenntnis gemacht. Wir haben ihre Geschichten gehört, zumindest Teile davon, die Kurzversion davon, wie sie Jesus kennengelernt haben, wie sie sich in Jesus verliebt haben, was Jesus in ihrem Leben getan hat, wie er dort eingegriffen ist. Und wir feiern mit diesen Leuten, und zwar völlig zu Recht. Und wir haben aber diesen Gottesdienst irgendwie gefühlt noch nicht mal ganz verdaut, noch nicht mal ganz verarbeitet. Das startet in derselben Woche in unseren Hauskreisen die Alpha-Kurse, zu denen wir Menschen eingeladen haben, die Jesus noch nicht kennen. Bei denen wir eben noch auf diesen Tag warten, an dem wir mit ihnen feiern können, dass sie diesen wunderbaren Jesus kennenlernen, dass sie Teil dieser Familie Gottes werden, dass sie auch diese wunderbare Liebe erkennen und spüren, die wir für uns entdeckt haben. Aber bis es soweit ist, müssen wir für diese Leute beten, einstehen, hoffen, glauben. Und ich finde, diese Nähe von Freud und Leid, die wir in so vielen Bereichen in Gemeinde finden, und ich glaube, es gibt tatsächlich wenig Orte, an denen diese Dinge, diese Gegensätze irgendwie so nah beieinander sind, wie in Gemeinde. Ich finde dieses Ungleichgewicht manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das bringt manchmal so eine ganz komische Spannung mit sich. Zum einen möchte man sich über die Siege, über die Erfolge, über die Durchbrüche, die man selber oder die andere Menschen haben, man möchte sich darüber freuen, man möchte sie feiern. Und während wir mit den Leuten am Feiern sind, sehen wir, wie im Augenwinkel Person XY an uns vorbeiläuft, bei der wir genau wissen, die hat gerade gar keinen Grund zu feiern. Die ist gerade mitten in einem Tief drinne. Die wartet vielleicht genau auf das gleiche Wunder wie das, was ich gerade erlebt habe und ist vielleicht schon viel länger am Warten und ich stehe hier und feiere. Wir feiern heute zusammen das Abendmahl. Und das Abendmahl ist so viel mehr als einfach nur eine schöne Tradition, an der wir ein bisschen Brot essen, ein bisschen Saft trinken, sondern das Abendmahl ist schlussendlich eine prophetische Deklaration. Es ist ein prophetisches Wort, das wir jedes Mal aussprechen, wenn wir das Abendmahl nehmen, weil wir sagen, wir stehen auf den Sachen, die Jesus gesagt hat. Wir stehen auf den Sachen, auf den Verheißungen und all diesen Dingen, die Jesus uns gegeben hat. Und das bringen wir mit der Einnahme des Abendmahls zum Ausdruck. Und wir erinnern uns daran. Und ich glaube, dass das Abendmahl genau mitten in dieser Spannung steht, zwischen dieser Freud- und der Leidseite. Ich glaube, das Abendmahl steht genau zwischendrinne und es begegnet irgendwie beiden Seiten zu gleichen Maßen. Es begegnet sowohl der Freudseite als auch der Leidseite. Wenn wir hier in der Matthäusgemeinde das Abendmahl feiern, dann leiten wir das in der Regel mit den Versen aus dem 1. Korinther Kapitel 11 ein. Und wenn wir diese Verse lesen, dann kommen wir irgendwann zu Vers 26. Und dort lesen wir, Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Ich finde, es ist so eine wunderbar verklausulisierte Aussage, wie man es ehrlich gesagt meiner Meinung nach ansonsten nur in irgendwelchen AGBs von Versicherungsverträgen und sonst irgendwas findet. Und damit kenne ich mich aus. Weil das ist so ein kleiner, unscheinbarer Satz, den man, wenn man nicht aufpasst, droht zu überlesen und überhaupt nicht wirklich wahrnimmt, in dem aber so viel Inhalt, so viel Wahrheit und so viel Tiefe steckt, dass man eben aufpassen muss, dass man diesen Vers nicht überliest. Auf der einen Seite lesen wir darin, und damit repräsentiert nämlich das Abendmahl die Seite dieser Freude, dieser Fülle, dieses Überflusses, dass wir uns im Klaren sein sollen, dass wir durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus frei sein können von aller Sünde, von aller Scham, von aller Ungerechtigkeit. Wir verkünden mit dem Abendmahl schlussendlich, dass wir seine Kinder sind, dass wir Teil seiner Familie sind, dass wir gerecht sind, ein für alle Mal. Wir verkünden, dass dadurch, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, den Preis für uns bezahlt hat, wir eben keine Sünder mehr sind. Dass in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einnehmen und annehmen und einladen, wir eben keine Sünder mehr sind. Dass wir eben keine Feinde Gottes mehr sind. Und dass wir eben auch nicht mehr auf der Anklagebank sitzen, sondern dass wir vielmehr seine Freunde sind. Dass wir seine Söhne und Töchter sind, dass wir gerecht sind, heilig sind, würdig sind. Und das ohne jede Einschränkung. Ich glaube, allein das sollte Grund genug für uns sein, wirklich zu feiern. Und ich finde es ganz spannend, wir reden davon, wir feiern Abendmahl, der heutigen Kirchentradition, und da ist auch nichts Schlechtes dran, nehmen wir das Abendmahl aber grundsätzlich immer eher so ein bisschen bedächtig ein. Wenn man aber mal schaut, wie die frühe Gemeinde das Abendmahl gefeiert hat, dann sieht man, dass die frühe Gemeinde vermutlich das Abendmahl das wirklich gefeiert hat. Das war eingebettet in ein Fest. Da wurde gefeiert, dass sie befreit sind aus der Sklaverei der Sünde. Sie befreit sind aus den Fängen des Feindes. Das Abendmahl ist schlussendlich eine Weiterführung des Passamahls, des Passafestes, eine Weiterentwicklung, wenn man so möchte. Das Passafest, eines der größten und wichtigsten Feste, das die Juden gefeiert haben. Und da könnt ihr mir glauben, das wurde gefeiert. Und da wurde gefeiert, dass die Israeliten, dass das Volk Israel aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, aus Ägypten befreit wurde. Und daran haben sie sich erinnert. Und weil sie sich daran erinnert haben, haben sie gewusst, es ist ein Grund zu feiern. Und drum ist natürlich, hat die frühe Gemeinde, die Juden, die sich Jesus angeschlossen haben, das Passamahl im Hinterkopf hatten und wussten, wie wir das gefeiert haben. Natürlich haben sie das Abendmahl gefeiert. Für sie war das ein Fest. Ein Fest, dass wir befreit sind aus der Sklaverei der Sünde. Dass wir befreit sind aus der Herrschaft des Teufels. Aber ich glaube, was Paulus hier auch sagt, ist, dass wir mit dem Abendmahl uns auch daran erinnern sollen, dass all diese guten Dinge, die wir in unserem Leben haben, und wenn wir mal unser Leben angucken, dann findet jeder von uns genügend Punkte und Situationen und Sachen in seinem Leben, wo wir einfach sagen müssen, da ist Gott einfach gut zu mir gewesen. Da hat es Gott schlicht und ergreifend gut mit mir gemeint. Dass wir uns daran erinnern, dass diese Dinge von Gott kommen und dass wir diese Dinge in unserem Leben haben, weil Jesus für uns den Preis am Kreuz bezahlt hat. Wir lesen im 1. Jakobus Kapitel 1, Vers 17, von oben kommen nur gute Gaben. Und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Und ich glaube, das ist ein Teil, den wir beim Abendmahl feiern, dass wir uns einfach, wenn wir dieses Brot essen und diesen Saft trinken, daran erinnern, dass all diese guten Dinge, die wir in unserem Leben haben, und davon manchmal muss man vielleicht ein bisschen genauer hingucken, das gebe ich zu. Aber davon haben wir alle genug in unserem Leben. Dass all diese guten Dinge in unserem Leben ein Geschenk Gottes sind. das von Jesus am Kreuz bezahlt wurde. Und dass wir Grund haben zu feiern, dass wir Grund haben, dankbar zu sein, dass wir Grund haben, uns dort reinzugeben. Und so ist eben das Abendmahl auch diese Dankesfeier, bei der wir Gott einfach feiern dürfen, bei der wir Gott einfach dankbar sein dürfen für das, was er in unserem Leben getan hat. Ich glaube, das ist die eine Seite vom Abendmahl. Es gibt aber eben auch diese andere Seite, welche all den Leuten begegnet, die eben noch auf ihr Wunder warten, die eben noch vor dieser Wand stehen, gegen die sie vielleicht seit Wochen, seit Monaten, vielleicht seit Jahren gegenbeten und darauf warten, dass Gott mit seiner Hand kommt und diese Wand endlich durchbricht, aber der Durchbruch nicht kommt, die immer noch auf dieses souveräne Eingreifen Gottes warten. Ich glaube, die Leute, die dürfen diese Aussage von Paulus, dieses "Aber seid euch im Klaren, an was ihr gedenkt, während ihr das Brot brecht und den Saft trinkt." Ich glaube, die dürfen diese Aussage als Zuspruch lesen, als Zusage dafür lesen, dass all diese Verheißungen, all diese Zusagen, die Gott uns gegeben hat, sei das hier in diesem Buch oder sei das durch irgendwelche prophetischen Worte, durch irgendwelches direktes Sprechen Gottes in unserem Leben, dass diese Zusagen wahr sind und dass er sich daran halten wird und dass er durchkommen wird. Wir lesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 19 bis 20, lesen wir: "Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, ich selbst, Silvanus und Timotheus, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja, und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen." Jesus ist das Ja und das Amen in unserem Leben. Und weil er das Ja und Amen ist, dürfen wir das Abendmahl auch als Zusage dafür verstehen, dass diese Zusagen, die Gott uns gegeben hat, dass die in Jesus Christus ihre Erfüllung finden. Dass die ihre Erfüllung finden in dem, was wir im Abendmahl gedenken, dass er für uns ans Kreuz ist, er den Preis bezahlt hat, den wir nicht zahlen konnten. Und wir finden so viele Verheißungen Gottes in der Bibel. Ich habe einfach mal ein paar rausgesucht. Wir lesen in Matthäus Kapitel 28, Vers 20: "Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt." Johannes 10, Vers 29, wir werden immer in der Hand Gottes sein. Er wird immer seine schützende Hand über uns halten und wird nicht damit aufhören. Johannes 14, er tröstet uns in schweren Zeiten. Wir dürfen mit unserem Leid, mit unserem Schmerz, dürfen wir zu ihm kommen, weil er uns tröstet. Psalm 23, er ist unser Hirte, der uns durch diese Täler durchführt, der uns durch diese Täler durchleitet, der dafür sorgt, dass uns nichts mangelt, der uns einen Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde. Gott liebt uns, Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Einfach nur aus Liebe. Und wir sind Teil seiner Familie, Galater 3, wir sind seine Söhne und seine Töchter. Und ich liebe es, wie es in der neuen Genfer Übersetzung steht, in der es heißt: Gott ist nicht mehr unser Zuchtmeister, sondern er ist unser Vater, wo wir seine Söhne und seine Töchter sein dürfen. Diese Liste, man könnte sie so lang weiterführen. Wir könnten jetzt 5 Stunden über die Verheißungen und Zusagen Gottes sprechen und aufzählen. Könnten sie nur aufzählen, dann hätten wir noch nicht mal drüber gesprochen. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, aber wo auch immer du durchgehst, finde die Verheißung, die Gott hat in seinem Wort und halt daran fest. Weil der Punkt ist folgender: Jesus ist als Mensch auf diese Welt gekommen, damit er schlussendlich in unseren Schuhen laufen kann, damit er die Wege gehen kann, die wir gegangen sind, damit er weiß, wie wir uns fühlen. Lesen in Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Was auch immer wir gerade durchmachen, welchen Schmerz wir spüren, welche Enttäuschung wir haben, welchen Verlust wir erlebt haben und durchleben müssen. Jesus weiß, wie es sich anfühlt. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, eine geliebte Person zu verlieren. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, von einem guten Freund verletzt und verraten zu werden. Glaub mir, das weiß er, wie es sich anfühlt. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, frustriert zu sein, enttäuscht zu sein, traurig zu sein, verletzt zu sein. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, dunkle Gedanken zu haben und mit denen zu kämpfen, vom Feind verführt zu werden. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, auf sein Wunder warten zu müssen. Wenn wir dann noch mal einen Vers weiterlesen, in Hebräer 4, Vers 16 lesen wir: Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und genau das ist die zweite Seite des Abendmahls. Dass wir uns daran erinnern, dass, wenn wir das Abendmahl nehmen, wir darin auch Kraft schöpfen können. Dass wir uns daran erinnern, dass wir zuversichtlich vor den Thron Gottes treten dürfen. Dass wir wissen dürfen, dass er uns versteht, dass er weiß, was wir durchgemacht haben. Und dass wir sicher sein dürfen, dass er uns zur rechten Zeit die Hilfe geben wird, die wir brauchen. Und ich weiß, gemäß unserer Meinung war die rechte Zeit eigentlich immer gestern. Und ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, und ich versuche es auch gar nicht zu erklären, warum manche Menschen ihr Wunder einfach so kriegen und manche Menschen gefühlt eine halbe Ewigkeit auf ihr Wunder warten müssen. Warum manche Menschen geheilt werden und manche nicht. Ich weiß aber eine Sache mit absoluter, hundertprozentiger Sicherheit. Und das ist, dass Gott gut ist in allem, was er tut. Und dass all diese Leiden, die wir haben, all diese Krankheiten, diese Angriffe, das ist nichts, was Gott uns schenkt. Wir haben vorher gelesen im Jakobus Kapitel 1, dass jede gute Gabe, jedes gute Geschenk kommt von Gott. In Johannes Kapitel 10, Vers 10 lesen wir, wie Jesus sagt: Ich bin gekommen, um Leben zu bringen und Leben im Überfluss. Der Feind ist gekommen, um zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Ich glaube, das ist was, was eben diese zweite Seite des Abendmahls repräsentiert, dass wir uns sicher sein dürfen, dass Jesus seine Verheißungen einhält und wir daran festhalten dürfen, ganz egal was. Und wir wissen dürfen, dass er zu uns steht. Bevor wir heute das Abendmahl feiern, möchte ich was machen, was wir normalerweise hier in den Gottesdiensten so in dieser Form nicht machen. Ich möchte nämlich genau das machen, was unsere Pastorin damals in dieser Klasse mit uns gemacht hat. Und ich möchte gleich einfach die Leute bitten, mutig zu sein, die sagen: Ich stehe an diesem Punkt, wo ich gerade verzweifelt bin. Es geht nicht darum zu sagen, um was es geht, sondern einfach zu sagen: Ich bin an diesem Punkt. Und dass wir uns einfach um diese Leute stellen können und für diese Leute beten können, als Familie Gottes, weil das sind wir. Dass wir einfach sagen können: Wir, die wir gerade auf dieser Seite des Abendmahls stehen, wo wir feiern, wo wir uns bewusst sind, wie gut Gott ist und wo wir gerade auf diesem Hoch sind, wir wollen uns zu den Leuten stellen, die gerade an diesem Punkt sind, wo die Verzweiflung da ist. Ich weiß, das kostet Mut. Aber ich finde, Familie muss füreinander da sein. Und wenn du sagst, du bist an diesem Punkt, dann lade ich dich ein, einfach jetzt aufzustehen. Und die, die nicht aufstehen, euch lade ich ein, dass ihr euch einfach vielleicht 2-3 Leute jeweils um die Leute rum versammeln und wir einfach 2-3 Minuten Zeit nehmen, um diese Leute zu segnen, diesen Leuten Gottes Zuspruch zuzusprechen. Und wir müssen gar nicht fragen, was los ist. Es reicht einfach, dass wir beten. Niemand muss sich hier bloßstellen oder irgendwas. Wenn du an dem Punkt bist, dann lade ich dich jetzt ein, einfach mit uns aufzustehen. Danke für euren Mut. Lasst uns doch einfach 2-3 Leute wirklich um diese Leute rumgehen und für sie beten. Und die anderen, lasst uns doch einfach uns eins machen damit. Weil das ist das, wofür Familie da ist. Dass wir einander stärken, einander stützen. Und ich werde dann gleich das Ganze im Gebet abschließen. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Und wir danken dir, dass du jede einzelne dieser Personen einfach siehst und dass du weißt, wo sie gerade in ihrem Leben stehen. Und wir danken dir, dass deine Zusagen, dass deine Verheißungen Ja und Amen sind. Und dass wir darauf stehen dürfen, dass wir daran festhalten dürfen. Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt einfach wirklich kommst und Kraft schenkst. Gerade wenn wir heute das Abendmahl einnehmen, dass du diesen Menschen besonders begegnest und sie einfach deine Liebe, deine Gegenwart, deine Nähe in einer besonderen Art und Weise spüren dürfen heute. Jesus, du allein bist gut. Du allein bist gut. Jede gute Gabe kommt von dir. Du schenkst Leben und Leben im Überfluss. Bitte nicht, dass wir dort wieder reinkommen dürfen. Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen zusammen das Abendmahl feiern. Und lasst uns das Abendmahl wirklich genau so einnehmen. Entweder eben als Zeichen, wo wir uns einfach daran erinnern, dass wir auf seinem Fundament stehen dürfen. Oder eben als Fest, als Freudenakt, wo wir uns daran erinnern und feiern, was er getan hat. Und so lese ich eben aus 1. Korinther Kapitel 11, Vers 23. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Jesus hat sich für uns brechen lassen. Jesus ist für uns an dieses Kreuz, weil wir es nicht hätten tun können. Ganz egal, wie sehr wir uns hätten anstrengen wollen. Er hat sich für uns brechen lassen, damit wir nicht gebrochen werden müssen. So lesen wir weiter. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich, an das, was ich für euch getan habe. Es ist sein Blut, es ist dieser Saft, der uns daran erinnert, dass der Himmel über uns offen ist. Dass Jesus den Weg zum Vater frei gemacht hat, dass wir in seine Gegenwart kommen dürfen, ganz egal wo wir sind, ganz egal wann, ganz egal was wir getan haben. So lesen wir in Vers 26, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Ich möchte uns einladen, genau dies zu tun, dass wir uns einen Moment nehmen, in dem wir einfach still werden und uns einfach prüfen, ob es irgendetwas gibt, das wir bereinigen müssen vor Gott. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 lesen wir: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.